Ja, meine Lieben, wir wollen heute den Vortrag nachholen, sozusagen, der fürs letzte Mal schon vorgesehen war. Und zwar ein bisschen ein Exkurs zum Symbol des Kreuzes, weil das in gewisser Weise auch in Zusammenhang jetzt steht mit unserem Thema. Wir sind ja am Übergang vom 5. zum 6. Schöpfungstag. Also 5. und 6. Schöpfungstag sind insofern sehr eng miteinander verbunden, weil am 5. Schöpfungstag das tierische Leben langsam entsteht, nach seiner Art, also das heißt die Gruppenseelen des tierischen Lebens entstehen. Zunächst einmal eben die Tiere der Lüfte, das sind in dem Sinn die ersten hier, also die Vögel sozusagen, also alles was mit dem zu tun hat. Und dann die Tiere des Wassers, wobei Rudolf Steiner an einer Stelle einmal sagt, dass eigentlich der Fisch oder das Fischartige so etwas ist im Grunde wie ein ins Wasser geratener Vogel, also von der Gestalt her. Und erst am 6. Schöpfungstag kommen dann zunächst die Landtiere und dann eben mit der Aufrichtekraft oder mit dem Impuls, der in der Aufrichtekraft drinnen liegt, dann letztlich auch der Mensch gegen Ende des 6. Schöpfungstages als Ergebnis dessen. Also die Entwicklung des Menschen ist ja sehr eng eben mit dieser tierischen Entwicklung verbunden. Also der Mensch ringt sich da eigentlich als die aufstrebende Gestalt heraus und lässt die tierischen Gestalten hinter sich. Und das heißt, es zielt schon im Grunde jetzt ab dem 5. Schöpfungstag jetzt schon sehr direkt auf das Menschliche hin. Und das Kreuzsymbol ist ja im Grunde das Grundsymbol für den irdischen Menschen schlechthin. Also wenn man so ein Symbol nimmt, ist es einmal grundsätzlich der aufrecht stehende Mensch mit den ausgebreiteten Armen. Also davon kommt das Symbol einmal. Also es ist der Mensch, der fest auf Erden steht, und die Vierzahl hängt ja auch sehr stark zusammen mit dem Erdelement als solchen. Also auch diese Rechtwinkeligkeit, die drinnen ist, die vier rechten Winkel, die drinnen sind. Gerechtigkeit hat auch im Übrigen was damit zu tun, als innere Geisteshaltung. Dann, das sind alles Dinge, die erst während unserer Erdentwicklung möglich werden, die es also vorher in der Art nicht gab. Das heißt also etwa, wenn man spricht von der Menschheitsstufe, die Engel etwa, also die Engelwesenheiten auf dem alten Mond durchgemacht haben, dann wäre für die nicht das Kreuz das charakteristische Zeichen gewesen. Also das Kreuz ist ein Zeichen für den Erdenmenschen, für den auf Erden verkörperten Menschen. Und dieses Symbol wurde auch schon in alten Zeiten gesehen. Also es ist nicht nur ein christliches Symbol. Es ist halt im Christentum dann besonders stark hervorgetreten. Aber im Grunde ist es ein sehr altes Symbol, das man etwa auch schon in der urindischen Zeit kannte. Wir werden dann im Laufe des Vortrags auf das noch zurückkommen. Also wie man das schon erlebt hat. Es haben die Griechen erlebt, der Platon schildert es so schön von der Weltenseele, die an die Erde gekreuzigt ist. Also da spricht er auch von einem Erdenkreuz irgendwo, und dass die Weltenseele gekreuzigt wird in gewisser Weise oder fixiert wird oder daran befestigt wird in gewisser Weise. Und das ist der Prozess genau, den wir jetzt verfolgen. Es wird also hier sozusagen unten in dieser Erdenwelt, Haaretz, wird so etwas wie ein fester Anker geschaffen für, naja, sagen wir mal zunächst für die seelischen Kräfte, die über den ganzen Kosmos ausgebreitet sind. Die ganze Entwicklung bis daher, bis inklusive des 4. Schöpfungstages, war ja so, dass jetzt sehr stark differenziert wurde, immer mehr differenziert wurde die ganze Seelenwelt, die Astralwelt. Das hat begonnen schon deutlich am 2. Schöpfungstag, wo die Feste am Himmel entsteht, wo dann in der Folge die weiteren Planetensphären sich im Seelischen vorbereiten, also eine Gliederung dieser Seelenwelt eintritt, und die ist im Wesentlichen eben mit dem 4. Schöpfungstag abgeschlossen. und jetzt danach, das heißt, damit ist das Kreuz eigentlich vorbereitet, könnte man sagen. Also mit den ersten vier Schöpfungstagen wird sozusagen das Erdenkreuz vorbereitet an das jetzt dieses Seelische sich binden kann. Also dieses Seelische, das im Kosmos ist, ist einerseits soweit vorbereitet, andererseits ist auf Erden unten eben dieses sich Verhärtende, Zusammenziehende soweit fortgeschritten, dass es den Anker bildet, um dieses Seelische aufzunehmen. Also das heißt, das Kreuz in seiner Ursymbolik ist gewoben, ja, man könnte sagen, aus Kräften der Finsternis. Klar, es ist als Urbild ist es eigentlich eben wirklich ein schwarzes Kreuz, wie wir es etwa dann auch im Symbol des Rosenkreuzes ganz deutlich drinnen haben. Also es ist etwas ganz Düsteres, denn aus welcher Stofflichkeit ist es gewoben? Es ist gewoben, ja, letztlich auch zunächst einmal aus Seelenstofflichkeit, also aus dem Astralen. Überhaupt, wenn wir jetzt in der Schilderung der Genesis drinnen sind, weil da ist alles, geht es immer nur ums Seelische. Also es wird immer alles aus der Perspektive der Seelenwelt geschildert. Und diese ganze Seelenwelt ist eigentlich die Welt der Elohim in gewisser Weise. Und das heißt, alles, was auch das Dichteste ist, ist trotzdem seelischer Natur. Und diese Seelenstofflichkeit, aus der das Kreuz gebildet wird, die hängt sehr stark natürlich zusammen auch mit den Kräften der Widersachermächte. Was wir auch eben schon besprochen haben, dass die beginnen einzugreifen in die Entwicklung. Das war schon vorbereitet dort, wo diese Opfersubstanz, wir haben davon gesprochen, die Opfersubstanz der Throne nicht mehr angenommen wird von den Cherubim, zurückgewiesen wird in gewisser Weise, aber das ist durchaus im Sinne der Entwicklung. Aber dann bleibt also jetzt eine Seelenstofflichkeit, die in gewisser Weise isoliert für sich ist. Und das bildet eigentlich den Ausgangspunkt für das Kreuz. Also das heißt, wir haben im Grunde diese zunächst einmal luziferische, dann mit der Zeit arimanisch werdende, ja sogar unter den Einfluss der Asuras kommende Seelenstofflichkeit. Das heißt, eine Seelenstofflichkeit, die im Entwicklungszustand alte Entwicklungen widerspiegelt. Denn Widersachermächte heißt zugleich, sie können nicht das volle Entwicklungstempo einschlagen, sie bleiben in ihrer Entwicklung zurück. Das heißt, sie bleiben auf alten Entwicklungsstufen stehen. Die luziferischen Wesenheiten etwa bleiben stehen auf der alten Mondenentwicklung, die unserer Erdentwicklung vorangegangen ist. Die arimanischen Wesenheiten bleiben im Wesentlichen stehen auf der Entwicklung der alten Sonne. Und die Asuras, die zurückgebliebene Urengel eigentlich sind, die bleiben auf dem Zustand des alten Saturn zurück, also dieser alten Wärmewelt, wo es eigentlich nur Wärme gab, die im Grunde eine finstere Welt war. Also das, was wirklich so die absolute Finsternis dann hineingibt, sind sogar die Asuras. Ich meine, wenn Rudolf Steiner öfters auch von den Geistern der Finsternis spricht, dann meint er einerseits die arimanischen, vor allem aber auch diese asurischen Wesenheiten. Und wir kennen sie hier sehr gut aus der Schilderung der Genesis, auch weil sie ja nichts anderes sind als diese Wesenheiten, die hier als Nachtwesenheiten bezeichnet werden. Weil schon am ersten Schöpfungstag. Laila. Genau, Laila. Genau. Kara Laila. Also wenn wir schauen, unten, also auf der zweiten Seite, auf dem zweiten Blatt. Vayikra Elohim Laor Yom Velachoshek Kara Laila. Und es nannten die Elohim das Licht Tag, Yom, das sind aber die regelrecht fortgeschrittenen Urengel, die zugleich dann die Zeitgeister auch werden. Und zugleich aber auch Geister des Lichtes sind. Und obwohl das Licht im Grunde auf dem alten Saturn noch keine große Rolle spielt. Das haben wir auch besprochen. Aber hier sind wir ja nicht mehr am alten Saturn, sondern hier sind wir ja während der Erdentwicklung. Also das heißt, da ändert sich das auch ein bisschen. Und Laila, Nacht, sind auch Wesenheiten aus der Kategorie der Urengel, aber eben mit diesen Nachtkräften, mit diesen Finsterniskräften verbunden, die etwas Zurückhaltendes haben, die aber sehr interessant, was der Rudolf Steiner an einer anderen Stelle sagt, die aber sehr wesentlich zum Beispiel für uns auch heute im positiven Sinn tätig sind. Jetzt können wir sagen, ja, das sind die bösen Asuras und so weiter. Also zu bösen Asuras werden sie nur, wenn sie sich unrechtmäßig betätigen. Aber wir brauchen sie sehr stark, weil sie sind nämlich ganz stark verbunden mit den Kräften, die in der Nacht unseren Organismus regenerieren. Wir urinieren ihn eigentlich bei Tag durch unser Bewusstseinsleben. Also was letztlich uns krank macht, uns letztlich dem Tode zuführt, ist nämlich unser Bewusstseinsleben. Und in der Nacht wird es zumindest zu einem größeren Teil wieder ausgeglichen, gerade durch diese Urengel der Finsternis, also die hier Laila genannt werden. Also das heißt, es sind nicht einfach nur negative Wesenheiten. Negativ werden sie, wenn sie sich am falschen Gebiet betätigen. Dann können sie extrem negativ werden. Und weil sie natürlich über ein Riesenpotenzial von Kräften verfügen. Weil diese Kräfte, die unseren Organismus regenerieren, sind die stärksten Lebenskräfte überhaupt. Also das sind ganz starke Kräfte. Wir werden gleich noch näher darauf zu sprechen kommen. Sie hängen nämlich auch mit dem zusammen in Wahrheit, was die Inder die Kundalini-Kraft genannt haben, die sogenannte Schlangenkraft. Das ist die Kraft, die wenn man es jetzt von den Lotusblumen, von den Seelenorganen hernimmt, am stärksten zum untersten, zum Wurzelchakra gehören. Das ist das Vierblättrige im Übrigen, das Vierblättrige. Hat wieder was mit der Erdenwelt zu tun. Also da sind Kräfte drinnen, die sogar diese Festigkeit und Erstarrung der Erdenwelt überwinden können und da noch Leben hineinbringen können. Das sind also gewaltige Kräfte. Aber wenn sie falsch angewendet werden, ist eine ungeheure Vernichtungskraft in diesen Kräften gerade drinnen. Also die sind sehr zweischneidig. Also das heißt, wir werden uns im Zusammenhang jetzt mit dem Kreuzsymbol auch mit dieser Kundalini-Kraft zu beschäftigen haben, ein bisschen, die ja auch mit dem Kreuzsymbol wirklich zusammenhängt, aber in einer etwas verwandelten Form, in Form des, naja, Hakenkreuzes eigentlich, aber des verkehrten Hakenkreuzes, also was im Indischen die Swastika genannt wird. Die Swastika, also ihr kennt das Symbol, also dieses... Da ist es die richtige Swastika. Also die Nazis haben es dann umgedreht, die haben die Hakerl nach der anderen Richtung gemacht. Dann hängt damit zusammen, nämlich grundsätzlich ist einmal die Swastika, dieses Hakenkreuz, man spürt schon von der Form her, dass es etwas Dynamischeres hat als das normale Kreuz. Also etwas Beweglicheres. Es hat so den Ansatz zur Drehbewegung. Es gibt da sehr wohl Darstellungen auch, wo das wirklich dann mit Kreisbögen eher gemacht ist, wo das für runter oder noch ist. Also
aber im Gegenwurzeigersinn?
Bitte?
Rechts drehen oder links?
Nein, im richtigen Sinn dreht er sich, wenn es heute im rechten Sinn ist, im Uhrzeigersinn. Im Uhrzeigersinn. Und in ganz alten Zeiten hat sich's gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Es gab also immer schon beide Symbole, beide Richtungen und nur der Entwicklungsweg geht eigentlich von dem gegen den Uhrzeigersinn, drehend, anhalten, das Kreuz aufrichten, ohne den Haken, das ist also unser normales Kreuzsymbol, und dann geht's weiter, es im Uhrzeigersinn wieder in Bewegung zu setzen, wieder in Bewegung zu bringen. Das ist die Entwicklung, also das heißt, dieses Kreuz, das Nicht-Drehende, das, einfach auf fest auf der Erde stehende, ruhende Kreuz, das bezeichnet eben die Zeitenwende, könnte man sagen, also den Moment des Mysteriums von Golgatha. Und davor ist die gegenläufige Bewegung, also gegen den Uhrzeigersinn, und jetzt muss die im Uhrzeigersinn erfolgen. Das hängt zusammen, zum Beispiel auch, dass die Lotusblumen, also diese astralischen Organe, diese Hellseherorgane, auch wenn man sie so nennen will, ich meine, jeder Mensch hat sie, nur halt, wenn man wirklich die Imaginationskraft entwickelt hat, dann fangen sie sich halt zu drehen an. Beim heutigen Menschen sind sie weitgehend ruhend noch. Das heißt, wir sind in dem Stadium des Kreuzes, noch des feststehenden Kreuzes von Golgatha, irgendwo so durchschnittlich. Und das heißt, es wäre so ein gewisses Bild, wie jetzt wirklich unsere Lotusblumen auch dastehen. Finster und starr. Sie waren in der Vergangenheit bewegt und leuchtend. Und sie werden es wieder einmal werden. Und der geistige Schulungsweg soll dazu dienen, das Kreuz wieder in Bewegung zu bringen und wieder zum Leuchten zu bringen, langsam. Wir werden uns das dann mit dem Rosenkreuz-Symbol noch genauer anschauen. Also das heißt, die Swastika ist ein Symbol für die wieder in Bewegung kommenden Lotusblumen. Wenn dann eben zum Beispiel die Nazis das verkehrte Hakenkreuz, also das gegen den Uhrzeigersinn läufige, genommen haben, dann hängt es damit zusammen, dass sie Kräfte verwenden, die ganz stark in die Vergangenheit hineinziehen. Ganz stark, also in früh alttestamentarische Zeiten in Wahrheit zurückziehen. Und natürlich völlig am Christusimpuls vorbeigehen. Und das Interessante ist ja, dass viele dieser Nazi-Doktrinen, das ist ja das Paradoxe daran, aber das ist der innere Zusammenhang, warum auch dieser Hass aufs Judentum entstanden ist äußerlich, weil sie innerlich sehr viel von dem ganz alttestamentarischen aufgenommen haben. Also wenn man nur nimmt, das auserwählte Volk oder so, nur es sind es halt jetzt dann die Deutschen gewesen oder so. Und diese Dinge, also und Blut und Boden und diese Beziehung, also das gelobte Land und dergleichen, also das ist ja nicht zufällig. Das ist nicht zufällig. Also das heißt, sie nehmen also diese ganz alten Impulse auf und können sie im Grunde, das ist der okkulte Hintergrund, im Grunde für sich, oder hätten sie im Grunde nur für sich wirklich nutzbar machen können, wenn es ihnen gelungen wäre, wirklich das jüdische Volk auszurotten. Und dann hätten sie diese Kräfte aufsaugen können. Dann hätten sie sozusagen die Stelle des jüdischen Volkes einnehmen können. Völlig zur Unzeit und völlig unsinnig. Aber das ist der okkulte Hintergrund. Also es ist eigentlich sozusagen so eine gewisse geistige Rivalität um bestimmte okkulte Kräfte, die ganz aus der Vergangenheit kommen. Das steckt im Hintergrund. Und Detto auch, also so Dinge wie Ausrottung der Romas und dergleichen, wo sehr viele Impulse aus dem Indischen noch herüberkommen. Die Romas haben ja ihre Wurzeln im Altindischen, und dort waren auch diese alten Swastika-Kräfte, diese gegenläufigen, ganz, ganz stark entwickelt. Also mit diesen Kräften wollte man sich verbinden, darum hat es gab ja dann so Expeditionen der Nazis nach Tibet und so, wo sie so alles Mögliche halt gesucht haben an was Gott, wie auch immer. Also zum Glück haben sie es eh alles nicht gefunden oder nicht verstanden. Bitte? Ja, richtig. Richtig. Aber es ist ihnen natürlich, was passiert ist auf dem Weg, ist das natürlich Teile dieser Kräfte trotzdem, die in der Swastika drinnen liegen, also eben namentlich in diesem Wurzelchakra drinnen liegen, Teil der Kräfte davon freizusetzen, und das sind also diese immensen, ja, man könnte sagen Hasskräfte, die entfaltet wurden während der Zeit. Weil diese Kundalini-Kraft, die da ruht in dem Wurzelchakra, eben sehr zweischneidig ist. Die kann entweder absolut aufbauende Kraft sein und völlig im Grunde ein Ausdruck der höchsten göttlichen Liebe sein oder eben des finstersten Hasses. Es kann nach beiden Richtungen tendieren und weil diese Kraft einer Führung bedarf. Und je nachdem, in welche Richtung diese Führung geht, ist die Kraft die zerstörendste schlechthin. Und zwar wirklich die absolut zerstörende in dem Sinn, weil sie ist eine Kraft, die vom Anfang des alten Saturn stammt im Grunde. Dort hat sie ihren Ursprung genommen. Und wenn sie zerstörend wirkt, dann führt sie eigentlich auf einen Zustand zurück, der ganz an den Anfang der Saturnentwicklung führt. Das heißt eigentlich die ganze Entwicklung auslöscht. Das heißt, es führt ganz zurück. Oder, wenn sie im positiven Sinn ist, ist es die Kraft, die zum Ziel hinführt. Also die sozusagen bis zum siebten planetarischen Entwicklungszustand, also bis zum Ende unserer ganzen riesigen Entwicklungsepoche hinträgt. Und da wir aber jetzt mit dem Erdenzustand gerade in der Mitte stehen, stehen wir gerade an der Scheidewand zwischen den beiden Kräften. Weil überhaupt mit unserer ganzen Erdentwicklung, das betrifft wirklich die ganze Erdentwicklung. Weil wenn ich es jetzt im Großen nehme, könnte ich sagen, das Kreuz, das auf Golgatha errichtete Kreuz, ist das Symbol überhaupt für unsere ganze Erdentwicklung. Und die gegen den Uhrzeigersinn läufige Swastika, das sind die alten Zustände, die vorangegangen sind, alter Saturn, alte Sonne, alter Mond, wenn man so will, die Mütter, von denen auch die Kabbala spricht, und die im Uhrzeigersinn in Bewegung gekommene Swastika weist auf die Zukunft hin. Und je nachdem, also wie diese Kundalini-Kraft, die jetzt im Moment erstarrt ist und ruht, Kundalini, der Name kommt ja im Übrigen, Kundala heißt gewunden, eingeringelt, eingerollt. Es ist also aus dem Sanskrit Kundala, ist das Eingerollte, das sich Abschließende. Und es ist sogar genau angegeben, also in 3,5 Windungen ist sie eingerollt, diese Kundalini-Schlange. So wird es einfach imaginativ erlebt. Das ist auch wieder nicht zufällig, also dass es 3,5 Windungen sind, ist zum Beispiel die Hälfte der 7 Zahlen und so weiter. Aber sie ruht jetzt, und sie ruht jetzt im Wesentlichen wirklich in diesem untersten Wurzelchakra. Und während sie in der Vergangenheit teilweise sehr stark schon heraufgekommen